Musikgespräch.
Hallihallo, hier sind wir wieder zum Musikgespräch. Wir haben uns auf den Singular geeinigt, weil wir festgestellt haben, dass es Musikgespräche vor 10 Jahren mal bei der Deutschen Welle gab.
Das ist jetzt ja Werbung, Schleichwerbung.
Das ist Schleichwerbung.
Mhm. Bei einem anderen befreundeten Sender?
Ist total egal, wir dürfen Schleichwerbung machen. Wir werden ja nicht öffentlich-rechtlich finanziert, wir werden nämlich gar nicht finanziert.
Noch nicht.
Noch nicht, das kommt.
Ja.
Sobald wir mal finanziert sind, dann machen wir keine Schleichwerbung
mehr. Also, Musikgespräch, Sin und Daniel, heute zu
Kinderlieder. Wir reden über Kinderlieder.
Und Sin wollte jetzt anfangen, uns einen kurzen von ihm persönlich vorbereiteten Absatz über die Historie der Kinderlieder zu geben. Bitte Sin.
Dankeschön, Daniel. Du darfst natürlich auch jederzeit mit einsteigen.
Ich kommentiere dann.
Du kommentierst. Ich habe mal so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, seit wann es denn sowas wie Kinderlieder gibt und mich dabei so ein bisschen auch darum herumgedrückt zu definieren, was denn Kinderlieder eigentlich sind. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass es eine Art von Musik für Kinder schon so lange gibt, wie wir nachvollziehen können, dass es Musik gibt. Das heißt, wahrscheinlich sind Lieder für Kinder immer auch Bestandteil musikalischen Repertoires gewesen. Ich habe rausfinden können, dass es bereits im 3. Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien, in den Schreiberschulen bereits auch musikalische Unterweisung gab. Hierbei spielte Musik vor allem eine wichtige Rolle als Teil von Allgemeinbildung und zur Formung eines individuellen Charakters. Das heißt, wir haben hier eine stark erzieherische Rolle von Musik. Das wird nachher noch interessant, weil Musik für Kinder später noch andere Aufgaben hält. Anfangs ist es tatsächlich dieser starke pädagogische Hintergedanke und die Idee, dass man mittels Musik eben auch Leute erziehen kann. In China ist eine ähnliche Form der Musikpflege seit ungefähr 2000 vor Christus belegt und Konfuzius äußerte sich auch um 500 vor Christus zu Musik und er hat da eine schöne Antwort gegeben auf die Frage, wie denn ein Mensch vollkommen werden könnte. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht aus einem kleinen Büchlein und habe die falsche Seitenzahl aufgeschrieben.
Super, Sin.
Super. Warte mal, ich bin im falschen Buch.
Das könnte vielleicht der Grund sein.
Ah, das hier ist das Buch. Wir sollten doch alles digital machen, nicht in Büchern rumkramen.
Nee, das ist so.
Aber so ich finde, das gibt dem Ganzen einen schönen nostalgischen Wert.
Hau rein. Konfuzius sagt.
Legen Sie Ihre Plattennadel auf. Ja, ja. Konfuzius antwortete dabei, ne, auf die Frage, wie ein Mensch vollkommen werden könne. Dabei müssen alle diese Eigenschaften durch die Regeln des Anstands und der Musik geformt und zur Vollendung gebracht sein. Ähnliche Vorstellungen, dass Musik einen Menschen formen könnte, finden wir auch im antiken Griechenland. Hier gibt es zwei Schlüsselbegriffe, die ich mal so ein bisschen hervorholen möchte, und zwar den Begriff des Ethos, der eine Vorstellung beschreibt, dass es Wechselbeziehungen zwischen dem seelischen Befinden des Menschen und der Musike gibt. Musike hier tatsächlich weitergefasst nicht nur als Musik, sondern dazu gehörten auch Aktivitäten wie Tanz. Und der zweite Begriff ist die Mimesis, welche die Vorstellung eben vertritt, dass Musik tatsächlich direkt Emotionen entspricht. Das heißt, dort eine Art nachahmender Charakter in der Musik besteht, der auf Emotionen abzielt. Somit haben die Griechen versucht, sich zu erklären, weshalb denn Musik so eine starke emotionale Wirkung hat. Und Platon hat dann daraus abgeleitet, dass man eben aufgrund der Wirkung von Musik Menschen damit auch formen kann. In seiner Politeia, ja, dem berühmten Werk Der Staat von Platon, lässt er Sokrates sprechen auf die Frage, welcher Art also soll die Erziehung sein, antwortet Sokrates, ich denke, es lässt sich schwerlich eine bessere finden als diejenige, die die Zeit, die Uralte, erfunden hat. Es ist dies für den Leib die Gymnastik, für die Seele die Musik. Das ist schön, oder?
Ja, das ist schön.
Und das heißt, hier ist Musik immer sehr, sehr stark verbunden mit so einem, heute würden wir vielleicht sagen, mit einem humanistischen Bildungsideal. Und Ähnliches finde ich eigentlich auch noch heutzutage. Wenn man sich anschaut, wer seine Kinder in die Musikschule schickt und mit was für Ideen, dann sind das oftmals auch so Vorstellungen der Eltern, dass das ja irgendwie Teil von so Allgemeinbildung ist und Kinder reifen an den Sachen, die sie durch Musik lernen und so weiter.
Also, absolut. Das ist jetzt ein bisschen, also da geht es jetzt ja um Kinder und Musik. Über uns, wir wollen ja über Kinderlieder sprechen.
Genau, den Bogen kriegen wir noch.
Dazu ein Kommentar. Ja. Es ist in der Tat so, da muss ich dir zu beipflichten, dass es zu einem bürgerlichen Ethos gehört, Kinder grundsätzlich Musik lernen zu lassen. So, es ist ja auch in den Grundschulen verankert und es hat auch meines Erachtens immer einen anderen Stellenwert als jetzt zum Beispiel bildende Kunst, obwohl es gleichzeitig in der Schule auch immer angeboten wird, würde ich jetzt so aus aller Menge sagen, ist es wichtig, dass das Kind zum Klavierunterricht geht und so weiter. Also ich habe jetzt noch nie jemanden gehört, der sagt, oh, mein Kind geht jetzt nochmal zusätzlich, also zum normalen Unterricht, zum Kunstunterricht oder er lernt jetzt Malen bei einem Maler oder so. Ja. Also es ist immer noch ein gewisses bürgerliches Ethos. Es ist auch damit verbunden, dass es ja empirisch in einigen Punkten belegt ist, dass es auf jeden Fall leistungsfördernd ist. Meines Erachtens, jetzt ist es ein bisschen weit hergeholt, aber wir hatten ja schon mal erwähnt, dass wir Musikwissenschaftler sind, Sie und ich.
Ja.
Ist der gesamte Umstand Musik so historisch verankert als ein Muss, wenn es um Bildungsideale geht, sich da auszukennen, dass ich immer der Meinung bin, es ist sehr schwer in der heutigen Gesellschaft immer noch, und früher war es genauso, sich sozusagen als Experte, in Anführungszeichen, die wir uns als Musikwissenschaftler ja irgendwie schimpfen, abzusetzen von einem allgemeingültigen, von einer allgemeingültigen Meinung. Also es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir jetzt sprechen über letztlich egal, über Kinderlieder, über Pearl Jam oder über Beethoven, dass sozusagen unsere Meinung nicht mehr gewichtet ist. Also es ist natürlich auch irgendwie so ein gewisser musikwissenschaftlicher Minderwertigkeitskomplex, den ich aber durchaus, also den ich so nicht benennen würde, aber den ich auch spüre. Es ist schwieriger sozusagen, sich dort zu exponieren, als wenn wir jetzt sprechen würden über Rembrandt. Also wenn wir jetzt zwei Kunsthistoriker wären und würden jetzt jemanden ein Rembrandt erklären, oder ein Van Gogh, mit Linien und Fluchten und Horizonten und Farbgebung, würde man sich eher dahinstellen und sagen, das ist ja interessant, wusste ich gar nicht, dankeschön. Bei Musik ist das immer ein bisschen schwieriger. Was glaube ich daran
liegt? Musikwissen ist sehr, sehr weit verbreitet, zumindest so Popmusikwissen sehr stark und in Deutschland ja tatsächlich auch Wissen um klassische Musik.
Genau, und es gibt aber auch keinen Grund, also es gibt sozusagen diese Schwelle, wenn wir jetzt irgendwie sprechen über harmonische Wendungen, über historische Bezüge, das geht dann auch zu weit, ne? Also sozusagen, das will dann entweder keiner wissen oder man behauptet, das Wissen genügt. Also es gehört einfach zu sagen, man hat keine Ahnung von Musik, es ziemt sich einfach nicht.
Ja. So. Und jeder würde auch sagen, natürlich mag ich Musik. Genau. Eigentlich komisch, ne? Wobei viele Leute würden wahrscheinlich sagen, für Kunst interessiere ich mich nicht so.
Richtig. Richtig.
Wobei Kunst dann ja auch tatsächlich noch was anderes ist und auch der Kunstcharakter von Musik ja etwas sehr Besonderes. Weil Kunst ja, zumindest in der Bedeutung, wie wir Kunst irgendwie auffassen, scheinbar nicht so universell ist wie Musik beispielsweise. Also wir finden nicht überall auf der Welt etwas wie Kunst, was so vertreten wird, wohingegen wir Musik schon überall finden. Da, also ich halte da mal die Universalismus-Flagge der Musik nach oben.
Würde ich jetzt als Ethnologe sagen, Kunst, also jetzt in gewissen, zum Beispiel in verschiedenen afrikanischen Ethnien, ist ja auch sowohl Kunst als auch Musik immer nur im Kontext zu Ritualen zu sehen. Aber da haben wir es ja auch wieder gleich. Also da ist sowohl, gibt es keine Unterhaltungsmusik, aber es gibt auch keine Unterhaltungskunst. Also dieses La pour La ist ja schon eine westliche Erfindung.
Auf jeden Fall.
Aber wir kommen jetzt weg von
den Kinderliedern. Wir kommen weg davon.
Ich würde weitermachen
mit der Historie.
Nach Platon?
Nach Platon. Ich überspringe jetzt 2000 Jahre.
Okay.
Viel Spaß. Was damit zusammenhängt, dass wir uns jetzt doch sehr, sehr stark auf Deutschland und Mitteleuropa konzentrieren werden.
Und da setzt du jetzt an, ich tippe mal, im 19. Jahrhundert mit einer aufkommenden Nationalismusdebatte.
Nee, ich setze ein bisschen früher an.
Noch früher,
Aufklärung. Ich setze in der Aufklärung an, im 18. Jahrhundert, mit der Entdeckung der Kindheit, mit der Entdeckung des Kindes.
Ja.
Nämlich dem Bewusstsein, dass Kinder einen anderen Umgang benötigen als Erwachsene und dann tatsächlich das Ganze auch systematisiert wurde. Und dort liegen wichtige Grundlagen europäischer pädagogischer Konzepte. Und ich greife jetzt hier einen heraus, der vor allem dafür bekannt ist, dass er all seine Kinder weggegeben hat, weil er sich nicht um deren Erziehung kümmern wollte. Schönen verehrten Herrn Jean-Jacques Rousseau, welcher in seinem Buch Emile ein nach wie vor wichtiges Werk für die Kinderpädagogik liefert. Und er äußert sich darin auch zu Musik. Und hier haben wir jetzt nämlich etwas, was wir vorher nicht gefunden haben, wenn wir über Musik für Kinder gesprochen haben. Nämlich im Emile steht drin, will er aber singen. Mit er ist das Kind gemeint, würde ich versuchen, eigene Lieder für ihn zu machen, die seinem Alter angemessen und genauso einfach wären wie seine Gedanken. Das heißt, hier kommt das erste Mal der Gedanke auf, dass man für Kinder spezielle Lieder schaffen muss. Das wird es vorher schon gegeben haben und vieles davon wird sicherlich auch von vielen Leuten praktiziert worden sein. Also das Erfinden von Liedern, Kinderlieder gibt es schon länger. Aber hier ist es tatsächlich dann einmal festgehalten von einem prominenten Philosophen der Aufklärung. Und jetzt komme ich dann aber zum nächsten Punkt im 19. Jahrhundert. Dort steigen wir ein, oder dort können wir eine vermehrte Beschäftigung mit Kinderliedern und mit Volkskultur feststellen. Unglaublich viele Leute haben angefangen, Volksschriften, Volkslieder zu sammeln, aufzuschreiben, festzuhalten. Und das Ganze hängt sehr, sehr stark mit aufkommenden nationalistischen Gedanken zusammen. Die Erfindung einer eigenen nationalen Kultur, die sich eben in so etwas wie Musik auch äußert. Und gleichzeitig hängt das auch zusammen mit einem sich immer mehr verfestigenden bürgerlich-humanistischen Bildungsideal, dem wir eigentlich heutzutage, zumindest an den Musikschulen, dann auch immer noch nacheifern.
Ja.
Ich habe hier ein schönes Buch mal, um quasi eine Originalquelle zu haben, die ein bisschen später ist, aber von 1897.
Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, die Originalquelle, aber sie sieht sehr alt aus.
Ich kann die Seiten mal durchblättern.
Hört ihr, wie alt das ist?
Hört ihr, wie alt das ist? Das ist von Böhme, das Buch Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Und er unterteilt tatsächlich Kinderlieder als Lieder, die relativ selbstständig sind, als Lieder funktionieren. Die grenzt er ab vom Kinderspiel, sprich Lieder, die bei Spielen verwendet werden und schafft damit vielleicht auch so etwas wie eine frühe Systematik, 1897. Und dieses Weitergeben von Kinderliedern geschah überwiegend mündlich und auch Böhme und viele Leute, die vor ihm Kinderlieder gesammelt haben, sahen sich selber auch immer nur als diejenigen, die Kinderlieder aufschreiben. Und Böhme schließt tatsächlich auch künstliche Kinderlieder aus seiner Sammlung aus. Er schreibt, vorliegende Sammlung bringt in größter Reichhaltigkeit volkstümliche Kinderdichtung aus allen Gauen, wo deutsche Zunge klingt und deutscher Brauch herrscht. Es sind Liedchen, Sprüche und Spiele von Kindern für Kinder, wie solche seit einem Jahrtausend und länger in der Kinderwelt lebten, durch mündliche Überlieferung sich fortgepflanzt und bis heute erhalten haben.
Was ist denn da jetzt der Evergreen drin? Scene?
Das Wort Evergreen wird er wahrscheinlich nicht verwenden.
Aber was ist da jetzt sozusagen so der most famous Song, den Böhme aufgeschrieben hat?
Oh, das weiß ich nicht. Du kannst mal stöbern, ich erzähl noch weiter.
Erzähl mal weiter.
Er hat unglaublich viel aufgeschrieben, also da sind ein paar tausend Stücke wahrscheinlich drin.
Aber gibt es hier ein Ringereihe, Wiegenlieder?
Such du mal, es sind Bekannte auch mit bei, aber ich glaube, er hat jetzt kein Ranking.
Nein, das war mir echt. Das Ranking solltest ja du machen. Sieben.
Das mache ich nicht. Ich lege hier keinen Kanon an. Wir haben nachher noch eine schöne Kategorie. Da führen wir ein Anti-Ranking ein.
Okay.
Wichtig wurde dann mit dem Aufkommen von Schallplatten und von Rundfunk natürlich auch die Übertragung von Kinderliedern, und bereits in den 1920er Jahren gab es dann Hörspiele und extra produzierte Schallplatten für Kinder mit Kinderliedern drauf. Und ziemlich früh lässt sich auch die Aufbereitung von klassischer Musik für Kinder feststellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ein paar neue Entwicklungen. Während zur Zeit des Dritten Reiches Musik oftmals auch aus propagandistischen Zwecken verwendet wurde und auch Kinderlieder genutzt wurden, um Kinder ideologisch zu formen, taucht Anfang der 50er Jahre der Kinderliedschlager auf. Bekanntes Lied, was man, glaube ich, heute noch kennt, ist Pack die Badehose ein von 1951. Du kennst es auch noch, ne? Kenn ich auch.
Auch ein Berliner Gassenhauer.
Berliner Gassenhauer. Und was damit dann neu in dieses Feld der Kinderlieder eintaucht, ist die kommerzielle Bedeutung von Kinderliedern. Das heißt, hier merkt man auf einmal, oh, wir haben eine Zielgruppe von Kindern und mit denen können wir auch Geld verdienen. Das heißt, wir haben hier auch dann das Einwirken des kapitalistischen Marktes auf die Entwicklung von Kindermusik und Kinderliedern. Und dann ab den 1960er Jahren, ungefähr späte 1960er Jahre, das Aufkommen von sogenannten Kinderliedermachern, also von Leuten, die dann bewusst Musik neu schreiben, überwiegend neu schreiben für Kinder und die auch aufnehmen. Und damit sind wir eigentlich fast so in der Moderne drin. Da würde ich das Zepter so ein bisschen an dich, Daniel, übergeben.
Ja, ich wollte nur kurz zwei Sachen ergänzen. So,
sehr gerne.
Also ich halte es für eine Mehr, dass im 19. Jahrhundert Menschen aus Gutdünken ohne kapitalistischen Hintergedanken Bücher geschrieben haben
das und
Lieder komponiert haben. Das ist immer so, es wird immer so gerne beschrieben, dass halt früher haben die das alles nur aus nationalen Ethos gemacht und jetzt geht es den Leuten ums Geld. Also ein Hoffmann von Fallersleben hatte schon auch ein Hintergedanken daran, finanziell.
Das ist richtig, aber wir haben keinen Musiker, der sagt, ich singe nur Kinderlieder und davon überlebe ich. So.
Das ist richtig.
Das haben wir vorher nicht.
Das ist richtig. Das ist richtig. Grundsätzlich ist es so, dass man jetzt abtrennen muss zwischen Text und Melodie oder Text und Musik, weil natürlich, du hast das Dritte Reich angesprochen, aber das geht ja jetzt bis, weiß ich nicht, Nordkorea oder auch selbst in der
Überall
DDR.
Immer wahrscheinlich.
Gibt es in jeder Form von totalitären Systemen Lieder, die Kinder singen, die sich explizit darum drehen, dass der Staat oder der entsprechende Führer dieses Staates gehuldigt wird. Das gibt es ja bis in die heutige Zeit.
Ja.
Das hat erzieherische Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Kinderlied definieren sollte. Wenn man das in irgendeiner Art und Weise musikalisch definieren kann, das war jetzt meine Überleitung.
Sehr elegant.
Ich möchte sagen, das hast du sehr schön zusammengefasst. Scene, es gibt natürlich jetzt, mir sind ungefähr 1000 Querverweise eingefallen, die man da jetzt aufmachen kann, so.
Aber wir haben ja keine
Zeit. Du hast jetzt mal in 10 Minuten.
Keine Zeit. In
10 Minuten die gesamte Geschichte.
Ich habe 5000 Jahre in 10 Minuten gepackt.
So, das war natürlich jetzt sehr pauschal, aber es ist grundsätzlich einfach als kann man so mal stehen lassen.
Ja. Und ich möchte dabei sagen, die Recherche, und da setze ich mal dabei an, dass wir Musikwissenschaftler sind, die Recherche geht deutlich über Wikipedia hinaus, weil ein Großteil der Sachen, die ich hier hervorgekramt habe, findet sich nicht auf Wikipedia, sondern ich bin tatsächlich in die Bibliothek gegangen und die Bücher, ein Teil der Bücher landen in unserer Literaturliste zum Weiterlesen.
Ich schreibe Programmhefte, wie du weißt.
Ja.
Und da findet sich das wenigste im Internet. Also auch ich muss
für
Stücke, die, wo man jetzt denkt, weiß ich nicht, Mendelssohn, Streichersymphonien seien irgendwie bekannt, muss ich immer in die Bibliothek fahren.
Ja.
Und da finde ich dann auch die spannenden Sachen. Also, wenn man eine musikalische Definition versuchen möchte, ist erstmal grundsätzlich vielleicht festzustellen, dass wir hier sehr starke Parallelen zum Volkslied haben, was auch der Einfachheit der musikalischen Parameter geschuldet ist. Also ein Kinderlied und ein Volkslied weisen sehr starke musikalische Parallelen auf. Wir haben meist sehr einfache musikalische Parameter, letzten Endes Dreiviertel, Viervierteltakt geht eigentlich kaum darüber hinaus. Die Melodie geht kaum über eine Quinte hinausgehend, also eine Pentatonik und eine und höchstens diatonisch, pentatonisch, mehr ist es nicht. Man hat eigentlich in der Regel auch nur 3 Notenwerte, halbe, ganze und Viertelnoten, und das war es im Endeffekt eigentlich auch. Also es ist immer sehr einfach. Es ist kurz, auch von der Länge, und sehr einfach gehalten, sowohl was die Melodie als auch den Rhythmus betrifft.
Ja, was ja auch Sinn macht, weil Kinder einfach noch nicht so sehr in der Lage sind, komplexe Melodien nachzusingen, wie das Erwachsene sind.
Richtig. Jetzt ist die Frage mit dem Nachsingen. Also wir haben hier eine verschiedene, sage ich mal, Blickwinkel. Also es gibt sind Kinderlieder Lieder zum Nachsingen oder sind Kinderlieder Lieder zum Vorsingen von den Eltern? Also
beides, oder?
Es wird auch, ich habe ein aktuelles Liederbuch mitgebracht. Was ganz interessant ist, dass hier immer Kategorien entstehen. Also es auch schon, wer war's?
Böhme. Der zwischen Lied und Spiel unterscheidet.
Genau, also es gibt immer die Kategorien Mitsingen, Spiel und Spaß, Jahreszeiten, morgens, abends, bis hin zu christlichen Feiertagen.
Ja.
So, das ist so grob, wo es zusammengefasst ist. Und da lässt sich auch dann wenig Unterschiede festmachen, was ist sozusagen ein Kinderlied und was nicht. Also es ist gleichbedeutend ein Kinderlied. Also ist O Tannebaum ein Kinderlied oder ist es ein Volkslied? Ist es ein Weihnachtslied? Das sind solche, da gibt es immer Überschneidungen, dass letzten Endes so, weiß ich nicht, leise rieselt der Schnee, taucht in jedem Kinderbuch auf.
Es ist auf jeden Fall kindgerecht.
Ja.
Ja.
Oder jetzt irgendwie Abend wird es wieder, also sowas in diese Richtung, das sind auch alles letztlich Volks-Kinderlieder. So, ja. Also da gibt es es ist eine relativ komplizierte Abgrenzung.
Das hängt vielleicht auch mit der Historie zusammen, dass beides zu einer ähnlichen Zeit dann angefangen wurde, von Leuten gesammelt zu werden.
Hier wollten wir unsere neue Kategorie, was sagt Wikipedia, einführen? Das passt gerade ganz gut.
Genau.
Was sagt Wikipedia dazu?
Habe ich mal ausgedruckt. Was sagt Wikipedia? Wenn man bei Wikipedia Kinderlied eingibt, bekommt man einen sehr dünnen, also nicht, also Sean müsste den jetzt mal neu schreiben, nachdem er das, was er jetzt gesagt hat, bekommt man einen sehr dünnen Artikel. Und ich lese jetzt einfach mal den Anfang dieses Artikels vor. Wikipedia schreibt, das Kinderlied ist ein einfaches Lied, whatever that means, mit, das steht da nicht, das habe ich gesagt. Also, das Kinderlied ist ein einfaches Lied mit kindgemäßem, leicht fasslichem Text und Melodie. Kinderlieder gibt es für jede Altersstufe, sowohl in diatonischer als auch in pentatonischer Form. Aha. Kriterien für ein Kinderlied sind ein kindgemäßer Text und eine dem Text angemessene Melodie, die zudem in deren Tonumfang den Stimmumfang des Kindes nicht überfordert. Außerdem sollte das Lied in einer der Stimmlage des Kindes entsprechenden Tonart gesetzt werden.
Ja.
Das ist deren Definition. Und dann gibt es ein relativ dünnes Inhaltsverzeichnis, was mit Geschichte, lustigerweise, fängt das im 19. Jahrhundert an und wird dann unterteilt in den 70er bis 90er Jahre, 1970er bis 1990er Jahre, die Wende und heute.
Es fehlt ganz viel, ne? Also es fehlt auch
der, und dann,
der Bereich der 20er, 30er, 40er,
genau, 50er, 60er. Genau, also dann kommt 60er. Halt nur noch, siehe auch, Literatur, Weblinks und Quellen. Ja. So, also es beginnt quasi die Geschichte, also die Überschrift Geschichte bei Wikipedia beginnt mit: fast alle der allgemein in Deutschland bekannten Kinderlieder stammen aus dem 19. Jahrhundert. Allein Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrieb Texte zu 500 Kinderliedern. Auch Ernst Anschütz, Klammer auf, Fuchs, du hast die Gans geschulen, von 1824, und der Pädagoge Friedrich Fröbel, Häschen in der Grube, von 1840, seien genannt.
Ja,
das ist letzten Endes, dann geht's halt weiter mit Orff und dann geht's 1950 und 60 weiter. Dann wird es in den 90er Jahren dann ein kurzer Absatz über die Wende, der aber sehr inhaltsschwach ist. Und letztlich geht es darum, dann wieder wie Rundfunkanstalten mit Kinderliedern umgegangen ist. Kinderprogramme, Kinderfunk, Schulfunk.
Ja.
Aber wird auch nur kurz erwähnt. Und dann wird auf die anderen Wikipedia-Artikel zu Kinderchor und Kinderlyrik verwiesen.
Schön, was ja auch was ganz anderes ist.
Geburtstagslied und Deutscher Kinderliederpreis. Also, ne, Wiegenlied, ja. Geburtstagslied, das sind auch wieder so, Geburtstag zum Beispiel ist jetzt eine Kategorie, die ich nicht genannt habe, die auch im weitesten Sinne unter dieser Schirmkategorie Kinderlied gefasst wird.
Weil es einfach viele Kinderlieder, weil es gibt viele Geburtstagslieder,
ja,
die eben sehr kindgerecht sind und vielleicht feiern Kinder Geburtstage auch noch ein bisschen freudiger, als das viele Erwachsene
feierst
tun.
Feierst du keine Freude?
Ich feiere meinen Geburtstag. Ich lade dann meistens ein paar FreundInnen, ja, in, ja, eine Bar ein, in, ja, eine Kneipe.
Ja. Ich lade nur FreundInnen ein, ohne innen. ja.
Und dann verbringen wir da den Abend. So, das ist meine Geburtstagsfeier meistens.
Schön.
Und wenn ich Glück habe, singen die dann auch noch irgendwie Happy Birthday.
Ach so, wir machen jedes Jahr eine Party.
Echt? Die ist bei euch zu Hause?
Ja, bei uns.
Krass.
Ja, genau. Und das ist dann so, das gehört dann auch zum guten Ton.
Ja, das...
Das wird dann auch verlangt mittlerweile, ja, jetzt.
Ich überlege, ob ich dieses Jahr was mache. Ich werde 30, ja, dieses Jahr. Also irgendwann,
oh Gott,
irgendwann ist man in einem Alter, da feiert man dann nur noch die runden Geburtstage. Meine, ja, Oma hat zum Glück gesagt, nachdem sie ihren 70. gefeiert hat, den 75. feiert sie nicht. Das ist, okay, dieses Jahr gewesen.
Okay.
Sie feiert erst den 80. wieder.
Okay.
Ist für alle ein bisschen, ja, entspannter.
Ich sage dir, Ich bin ja der Meinung, ab 30 beginnt ja eigentlich das schöne Leben. Aber das...
Dann, ja, freue ich mich drauf.
Ja, weil jetzt sind auch dann irgendwie... Hat man jetzt mehr Spaß.
Ja. Gut. Ja, das war unsere neue Kategorie. Was sagt Wikipedia dazu?
Genau. Du. Scene, komm her.
Ja, ich bin da.
So, Scene. Wir haben jetzt sehr, sehr trocken darüber gesprochen,
ja,
was Kinderlieder sind.
Wir sind unserem Bildungsauftrag nachgekommen.
Ein bisschen, ausnahmsweise mal. Und wollen jetzt ein bisschen über uns, über unsere Kinderlieder, über das, was wir vorsingen. Also ich meine, du singst nicht vor, weil du keine Kinder hast. Ich singe Kinderlieder. Über unsere Lieblingslieder, über die Lieblingslieder meiner Kinder, über meine Lieblingslieder, über deine Kinderliedererfahrungen und so weiter sprechen. Ich habe mal ein aktuelles Buch, also man muss dazu sagen, mein Sohn stand jetzt noch nie so auf Kinderlieder.
Was hört der?
Kraftklub.
Ja, okay.
Und Udo Lindenberg.
Kraftklub und Udo. Aber ist auch noch halbwegs kindtauglich.
Boah, ja, also.
Kraftklub hat ein paar Kraftausdrücke mit bei bestimmt, also aber halte, deswegen Kraftklub, heißen sie Kraftklub.
Das ist kurze Klammer. Kraftklub ist bis auf ein paar Lieder wesentlich tauglicher als Udo Lindenberg. Ja, Udo Lindenberg ist eigentlich konsequent schlüpfrig, sexistisch, Anspielung, also macht die ganze Zeit sexistische Anspielungen, benutzt auch Wörter, ist sehr hedonistisch veranlagt, wenn es um Alkohol geht oder so. Also ich habe eine Erfahrung, ich habe irgendwie meine erste Udo Lindenberg Kassette, jetzt wirst du wieder Staunen ziehen.
Schau mal da hinten im Regal, da stehen die Kassetten.
Ich habe mir meine erste Udo Lindenberg Kassette aus dem Buggy heraus mit 4 gekauft.
Ja.
Und da war ich auch noch in einem Kinderladen, also in einer Elterninitiativ, schön hippieske Kindertagesstätte, privat. Und dort war unter anderem ein Lied drauf, auf dieser, vielleicht kennt ihr das Udo Lindenberg-Lied, Ich bin beim Bund, ich bin ja so ein armer Hund.
Kenne ich nicht. Ich bin kein großer Udo Lindenberg-Fan.
Und zwar gibt es da die Zeile, jetzt bin ich wieder, also ohne meine, ich fahre zum Bund, jetzt treffe ich meine Freundin nicht.
Ja.
Jetzt bin ich ohne sie die ganze Woche, ohne sie, ohne nie, schwächt das Hirn und stärkt das Knie. Oder andersrum, stärkt das Hirn und schwächt das Knie. Und ich habe als Vierjähriger halt vor allen Dingen diese ohne sie, ohne nie Stelle immer sehr gerne gesungen.
Die klingt halt lustig, gesagt. Ne, für Kinder.
Ja. Und so geht es eigentlich, es ist schwierig so. Aber das, wie auch immer, meine Tochter singt sehr gerne Kinderlieder. Wirklich Kinderlieder.
Die ist ein bisschen jünger.
Ne? Die ist ein bisschen jünger. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was ich ganz interessant finde. Hier habe ich in dem Wikipedia-Artikel ja gerade erwähnt. Fuchs, du hast die Gans gestohlen und Häschen in der Grube.
Ja.
Und das sind ja so ganz klassische pentatonische Lieder. Also das ist...
Du, 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 du.
Genau.
Das ist diatonisch am Anfang, ne? Du, 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 du. Ist diatonisch.
Oder Häschen in der Grube auch, wie auch immer. Auf jeden Fall.
Das sind einfache Melodien, ja.
Genau. Und ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Das Kind, das Liederbuch. Das heißt Das Liederbuch.
Das Liederbuch.
Mit Bildern und so. Es hat
zeig mal her.
Keinen Autor, herausgegeben von Katrin Frischer. Und dieses Buch ist unterteilt in Für kleine Sänger, wo auch wirklich dabei ist, also was wir gerade genannt haben, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, Häschen in der Grube, Hänschen klein, alle meine Entchen.
Ist das
Summ,
schön.
Summ, summ, ringel, ringel, reide, kommt ein Vogel geflogen. Hopp, hopp, hopp und backe, backe, Kuchen. Das ist alles, wenn ihr euch das mal ansieht, ist von Melodie, ist das im Endeffekt immer die gleiche Melodie. Dann kommt Wir feiern und spielen, da sind dann halt so viel Glück und viel Segen. Tada, tada, du musst wandern, es tanzt ein Biberbutzemann und so weiter. Märchen und lustige Geschichten zum Singen ist dann... Das bekannteste, es waren zwei Königskinder, Dornröschen, ein Männlein steht im Walde, auch, und sowas wie Drei Chinesen mit dem Kontrabass ist auch noch dabei, ist auch jetzt, darf man nicht mehr singen, habe ich gehört. Schade, schade, mochte ich immer sehr gerne. Ohne später ein Rassist zu werden. Ganz im Gegenteil. Aber zum Beispiel, ein Männlein steht im Walde ist auch Hoffmann von Fallersleben. Also das fällt dann auch in genau diese Kategorie. Dann wäre die nächste Kategorie von großen und kleinen Tieren, also dann ist halt, wenn ich ein Vöglein wäre, der Kuckuck und der Esel, ein Vogel wollte Hochzeit feiern, morgens und abends, ganz wichtig,
Tageszeiten.
Oh, wie wurdest mir am Abend, Bruder Jakob, alles schweigend, Abendstille, die Blümelein, sie schlafen, Lalilu. Ist Lalilu eigentlich?
Lalilu?
Von
wem ist das? Soll ich mal gucken? Ich habe hier parallel den Böhme die ganze Zeit daneben, um zu gucken, was 1897, also die Unterteilung bei Böhme ist ja tatsächlich ähnlich. Ne? Ja. Also geht los bei anderer Reihenfolge und vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher, nicht ganz so sehr am Text orientiert, sondern eher funktional. Geht los mit Wiegelieder, Koselieder, Schaukel- und Kniereiterlieder.
Ja.
Ne, sowas wie Hoppe, Hoppe, Reiter. Zuchtreime. Wird man heutzutage nicht mehr finden. Zumindest nicht im Kinderliederbuch, so gesehen, sondern in wissenschaftlichen Abhandlungen über Kinderlieder.
Also bestimmt. Zumindest nicht in Deutschland.
Zumindest nicht in Deutschland. Den Struwwelpeter gibt es ja immer noch. Ist immer noch ein Klassiker. Und der ist gruselig.
Ja.
Ne, und dann das Kind im Verkehr mit der Natur. Nachahmung von Natur, lauten lustige Geschichten.
Das ist dann wieder so aufklärerisch, ne?
Ja.
Natur. Genau, also hier geht es ja auch dann nach morgens und abends auch nur noch, dann werden dann nur noch die Jahreszeiten abgehakt. Also der Frühling ist da, ist die nächste Kategorie, jetzt ist Sommer, Herbst- und Winterlieder und Weihnachten.
Ja.
Und unter die Ostern haben sie ausgeschlossen. Es ist also relativ...
Was, eine Ostern relativ haben sie ausgeschlossen?
Relativ atheistisches Buch, was ich hier habe, offenbar. Also Weihnachten fällt dann eher unter Volksfest und also hier gibt es keine christlichen Lieder zum Beispiel.
Tatsache.
Also St. Martin, aber das ist alles, also Ostern ist offenbar too much für diese hier.
Okay. Also es gibt schöne Osterlieder von Rolf Zukowski auch, die halt
ja,
nicht so sehr christlich
darüber
sind.
Stupst der Tanne Osterhase
aber zum Beispiel. Aber in deinem Buch sind eher so traditionelle Lieder das, drauf, ne?
Ja, whatever that means. Ist
das heißt, dass sie keine GEMA-Lizenzen haben.
Also traditionell im Sinne der GEMA. Genau. Ich denke, das ist ja, also das sind alles sozusagen... Fällt alles in die Kategorie 19. bis 18. Jahrhundert. Ja. Ne? Also Schlafe, mein Prinzchen, ist von Friedrich Wilhelm Gotter, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Weißt du, wie viele Sterne entstehen? Von Wilhelm Hay,
ja,
der im 19. Jahr, ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Matthias Claudius, der Mond ist aufgegangen, von 1778 und so weiter. Wer hat die schönsten Schäflein? Auch wieder Hoffmann von Fallersleben.
Ist denn zum Geburtstag viel Glück drin? Da sind nämlich neulich die Lizenzen für ausgelaufen. Du kannst es jetzt auch tatsächlich singen. Wir dürften es in unserer Sendung singen, ohne da dann irgendwelche Gelder zahlen zu müssen.
Wir feiern und spielen.
Ist noch nicht drin, ne? Ist noch nicht drin.
Laurentia, liebe Laurentia, mein. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Viel Glück und viel Segen ist hier, das, glaube ich, das einzige Geburtstagslied.
Tja, wahrscheinlich in der neuen Ausgabe, da dürfen sie dann zum Geburtstag viel Glück abdrucken.
Jedenfalls, auch viel Glück und viel Segen ist übrigens ein Kanon. Also auch sowas kommt in Kinderliedern vor. Kommen wir kurz zu unseren Kinderliedern oder meine Kinderliedern.
Ja, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit.
Soll ich dir jetzt erst meine Kinderlieder sagen, die ich als Kind mir vorgesungen wurde?
Hau rein, das interessiert mich, wie du
oder die Lieblingslieder meiner Kinder oder was ich meinen Kindern vorsinge.
Fang mit deinen Sachen an, da kann ich nämlich dann direkt einsteigen und dann können wir mal gucken, ob sich das miteinander vergleichen lässt.
Naja, ich habe dich ja gestern Abend schon gespoilert und das Einzige, was mir eingefallen ist und ich müsste jetzt meine Mutter fragen, wie die darauf gekommen ist, ist, dass ich mich daran erinnere, dass sie mir zum Einschlafen immer das amerikanische Spiritual Swing Low Sweet Chariot vorgesungen hat.
Ja.
Das ist aus dem 19. Jahrhundert. Kennt ihr das?
Swing Low Sweet Chariot. Ich glaube, das kennen die meisten.
Ja, und ist dann von Joan Baez 1969 auf dem Woodstock Festival aufgenommen worden und wurde dann Bestandteil dieser Singer-Songwriter-Folk-Tradition.
Ja.
Auch, und dann auch im Zusammenhang mit dem Civil Rights Movement immer gerne gesungen. Und weil meine Mutter ja nun auch genau diese Generation ist, kann ich mir eigentlich das nur so erklären, dass das daher wohl irgendwie kam.
Ja, hat sie es da irgendwie kennengelernt. Hatte sie eine Aufnahme davon, eine Schallplatte zu Hause?
Nein, sie hat es halt einfach gesungen. So. Ja. Wobei das ganz lustig ist, weil meine Mutter ist in erster Linie doch dann in Karl-Marx-Stadt sozialisiert worden. Aber es ist ein bisschen kompliziert. Aber letztlich hat sie dieses Lied gesungen. Wobei sie ist halt auch dann als Kind so, also das, sie war ja da so in den Mitte 30, als ich so in dem Alter war. Ja. Dementsprechend war das dann, da war sie dann schon längst in West-Berlin. Also das da muss dann in der Zeit in den 80ern gewesen sein. Und sonst habe ich wenig Erinnerung an Kinderlieder, weil auch ich relativ schnell, wie ich erzählt habe, mit Udo Lindenberg und mit den Platten von mit den alten Stones und Beatles-Platten meiner Mutter aufgewachsen bin und mit Simon & Garfunkel und so ein Kram. Ja. So. Also da habe ich wenig Erinnerung.
In was für einem Alter ging das los? Was tippst du?
So? Na, das war relativ früh. So 4, 5 oder
okay,
so.
Okay, also tatsächlich
schon
sehr früh.
So Ende der 90er, Ende der 80er Jahre wurde das dann relativ schnell, weil die Platten halt einfach da waren. Die waren einfach verfügbar.
Ja.
Vinylplatten.
Ja, ich bin auch mit Vinyl noch aufgewachsen. Also mein Vater hat sich lange Zeit gescheut, einen CD-Player zu kaufen. Ich glaube, das hat er erst Anfang der 90er gemacht und er ist nach wie vor großer Vinyl-Liebhaber. Du siehst hinter mir auch meinen eigenen Plattenspieler und eine kleine Auswahl an Schallplatten.
Und mein Vater wiederum ist ja sehr abendländisch klassisch E-Musik sozialisiert.
Oh,
also schön. Da habe ich dann sozusagen wiederum einen ganz anderen Kontext.
Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Beethoven, Violin-Romanzen.
Ja.
Und so.
Ich habe von meinen Eltern eigentlich primär so die gängige Pop-Rock-Musik mitbekommen. Ja. Die haben mich ganz, ganz früh schon zu Konzerten mitgenommen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich muss als so, weiß ich nicht, 2-, 3-, 4-, 5-jähriger Steppke Leute wie Dire Straits, Herbert Grönemeyer, Bab und was halt eben damals irgendwie noch so angesagt war, aus den 80ern mit rüber schwappte, gehört haben.
Da warst du auch mit auf dem Konzert.
Da war ich mit auf dem Konzert.
Das ist eigentlich ganz cool.
Ich erinnere mich, dass ich aus den Konzerten rauskam und das ganz komisch war, dass danach alles sich so leise anhörte, die Gespräche und so. Also bestimmt habe ich da auch, hat mein Gehör da ein bisschen gelitten.
Na, du bist ja Rockmusiker jetzt, dann ist ja egal.
Ist ja egal.
Kannst ja weiter kaputt machen.
Und meine Eltern haben aber auch zum Beispiel für mich am Bett gesungen.
Ja.
Und dann gab es im Kindergarten Singspiele und so. Wobei ich mich erinnere, dass ich bei den Singspielen immer die Bewegung und das Tanzen und Rumlaufen und Geschichten erzählen fand ich immer unglaublich doof und peinlich. Mhm. Und ich habe dann aber auch so die klassischen Kinderliedersachen tatsächlich gehört als Kind. Also so Rolf Zuckowski, Detlef Jöcker, Gerhard Schöne. Komischerweise keine Frauen. Warum gibt es da so wenig Frauen? Man weiß es nicht. Sexistische Gesellschaft.
Das ist generell ja so. Darüber können wir ja noch ein eigenes Thema machen.
Ja. Und über die Schule habe ich viele Lieder dann kennengelernt. Also in der Grundschule haben wir gesungen. Dann auch so die ersten Sachen auf Englisch, die ich natürlich nicht verstanden habe. Mhm. Weil zu meiner Zeit begann der Englischunterricht ab der 5. Klasse.
Ja.
Noch nicht in der Grundschule. Ich bin in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen. So. Da endet die Grundschule nach der 4. Klasse. Und hab dann so ein bisschen, hab ein bisschen Musik von meinen Eltern dann auch mitbekommen. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich im Kindergartenalter so Michael Jackson viel gehört habe. Ja. Und was ich ganz, ganz toll fand, waren die Doofen.
Ja.
Erinnerst du dich an die Doofen noch? Die mit Mief und so.
Ja.
Fand ich super, habe ich rauf und runter gesungen.
Aber da war ich ja dann wiederum schon jugendlich, aber ich habe das trotzdem schon nie gekauft. So. Also wir haben ja RTL Samstagnacht dann auch live gesehen.
Und
also es war ja auch eine Live-Sendung.
Viele Sachen habe ich natürlich damals auch nicht verstanden. Ne? Also Zeilen wie Mu 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 macht die Kuh, Mäh 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 macht die Ziege, Wau 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 macht der Enzian, doch das ist eine Lüge.
Ja. Ist ganz gut.
Der macht nämlich blau, blau, blau und nicht wau, wau, wau.
Ja, ich wollte sagen, fällt mir gerade ein, also im Kinderladen, wie gesagt, West-Berlin, Kinderladen, so Einsteiger der Szene, erste grüne Politik, 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre war natürlich Nena und die Neue Deutsche Welle ganz groß. Natürlich. Und das haben wir auch im Kinderladen gehört. So. Weil das war natürlich auch, dann ging ja dann einher mit eben dieser progressiven Erziehung. Ja. Also da waren einfach traditionelle Kinderlieder einfach nicht Phase, wenn man in so einem alternativen Spektrum aufgewachsen ist, wie ich.
Und deutschsprachige Lieder sind natürlich dann immer auch dankbar für Kinder, muss man sagen. Ne? Natürlich habe ich auch so diesen ganzen das Beste der 70er, 80er und 90er mitbekommen, übers Radio einfach, weil ich viel Radio gehört habe und irgendwie viel Radio bei uns zu Hause auch immer lief. Das hat mich aber vielleicht erst im Nachhinein so ein bisschen geprägt. Ich habe dann tatsächlich angefangen, bewusster Musik zu hören, als ich so 10, 11 war. Da habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und damit entstand bei mir dann eigentlich so ein stärker, bewussteres Hinwenden zur Musik. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal irgendwas mit Musik oder so studieren würde.
Also das war ganz weit weg. Ich komme aus einer Musikerfamilie, deshalb hatte
ich ja nicht. Meine Eltern haben angefangen, Instrumente zu lernen, als ich Teenager war.
Ach so, ja, nein, ich bin ja quasi schon im Mutterleib mit Musik konfrontiert worden.
Mit welcher?
Was?
Mit welcher?
Mein Vater hat Tanzmusik und Big Band Musik gemacht, 30 Jahre lang.
Oh, wow.
Also ich wurde dann mit Tanzschlager wie ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Ja. Gleichzeitig sozialisiert, aber auch mit ganz normalen Big Band, mit Count Basie Arrangements ja. und so. Also das ist so, das ist so meine Sozialisation gewesen. Letztlich war mein Vater aufgrund seiner Jazzmusiker oder Big Band Karriere großer Klassikfan. Was wiederum lustig ist, weil mein Onkel ist klassischer Musiker und war großer Jazz-Fan. Also vielleicht muss man immer das hören zu Hause, was man selber nicht spielt.
Ja, schadet nicht.
Genau, wie auch immer. Mit Rolf Zukowski bin ich letzten Endes immer, kommt man nie vorbei in unserer Generation.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe ihn mal live gesehen.
Hey, ja. Hey, Scene. Oh. Da würde meine Tochter sich, hat es bestimmt neidisch.
Ja, mach das doch. Erzählst. Der geht doch noch auf Tour, oder?
Er ist sehr alt mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Rolf Zukowski, ich habe das Rolf Zukowski Top 100 Liederbuch mitgebracht.
Habe ich gesehen. Wo hast du das her?
Die Hitparade eurer Lieblingslieder ermittelt von 225 Wunschkonzerten. Meine Frau spielt das oft auf Gitarre, deshalb sieht es auch so aus.
Oh, schön. Das sieht super aus. Und Rolf ganz, ganz klassisch in Jeansjacke.
So wie es und Karohemd.
Und Karohemd.
Und,
schön.
Und schöner.
Das ist der Anschluss zu unserer Grunge-Sendung.
Halber Winifi, ja, definitiv. So, und hier sind alle Lieder drin, die quasi eine Relevanz haben. Und was ist von den Best-of Rolf Zukowski? Das wurde wirklich evaluiert, ne? Aus 225 Wunschkonzerten. Steht hier auch drin, wie das evaluiert wurde.
Braucht so ein Buch so eine Begründung, muss man tatsächlich sagen, wie das zusammengestellt wurde, kann man auch willkürlich machen. Interessiert
aber
doch keinen.
Ist ja schön. Aber es geht ja darum, dass wirklich da Zettel ausgelegt wurden und die Kids dann da halt anstreichen mussten.
Süß.
So. Und ziehen?
Auf Platz 1? Mhm. In der Weihnachtsbäckerei.
Nein, Weihnachtsbäckerei 3?
Ich kenne vor allem die Weihnachtslieder, weil...
Die Jahresuhr
steht Jahresuhr niemals still.
Nummer
ja,
eins.
Natürlich.
Auf Nummer zwei, wie schön, dass du geboren bist.
Wie schön, dass du geboren bist.
Nummer drei, in der Weihnachtsbäckerei. Ja. Nummer vier, Oma liebt Opapa.
Oma liebt Opapa.
Ja, und Nummer fünf, Stups, der kleine Osterhase.
Ja.
Und naja, Naki Dai im Kindergarten, du da im Radio. So, all the hits.
Super.
Ich
klaue dir das Buch nachher, ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, Lieblingslied, meine Frau spielt sehr gerne auf Gitarre, meiner Tochter Tweety Gitarre natürlich vor. Und Rüxenglüngs,
kennst du Rüxenglüngs? Nee, das kenne ich nicht.
Ich heiße Rüxenglüngs.
Nee, kenne ich nicht.
Sehr gut, ich möchte was zu Rolf Zukowski sagen. Wenn man sich das ansieht, Rolf Zukowski ist ein Kinderliedermacher.
Ja.
Und Rolf Zukowski hatte übrigens Zeit seines Lebens immer Probleme mit Plagiatsvorwürfen. Weil das alles ja auch sehr eindringlich und logisch ist. Wobei man halt bei einer... Fünftonmelodie grundsätzlich, also man könnte auch dann jedem Musiker Plagiat vorwerfen.
Man könnte jedem Rapper vorwerfen, dass er dem anderen Rapper die Rap-Melodie geklaut
hat. Genau, und man könnte auch sagen, dass Beethoven oder hör dir mal Mozart-Konzerte an, er hat sich eigentlich quasi immer nur selbst plagiert. In Umkehrung. Bach ist sowieso grundsätzlich
aber
als Kontrapunkt ist immer eine Plagiat.
Nein. Bei Bach muss man auch sehen, der hat ja einfach so viel komponiert.
Ja, dass, ist ein Krebs, eine Plagiat seiner eigenen Melodie. Jedenfalls, Rolf Zukowski, Plagiatsvorwürfe, hat in der Tat sehr interessant Lieder geschrieben, die lustig sind. Lieder, die, wo wir jetzt auch von deiner Eingangsdefinition sprechen, Lieder, die halt auch erzieherisch sind. Also so, mein Platz im Auto ist hinten. Ich bin sauer. Kennst du Ich bin sauer?
Nee, kenne ich nicht.
Da geht es darum, dass ein Regentropfen, Achtung Botschaft, auf die Erde fällt und sauer ist.
Da kommt der Hippie-Rolf zum Vorschein.
Also Ich bin sauer. Seite 145, geht eben genau darum, ich bin ein kleiner Wassertropfen aus dem Fels geboren, die Quelle habe ich leider aus den Augen längst verloren und es geht darum, dass er halt sauer ist. Aufgrund, sogar die Fische sind betrübt und so, und die Seen sind nicht mehr klar, also es ist ein...
Das ist auch eine politische Message.
Eine politische dahinter. Message, ein
Ökolied. Umweltpolitisch.
Und gleichzeitig hatte er aber dann auch so Lieder wie Dein kleines Leben. was ja schon fast kein Kinderlied mehr ist, sondern ja eher in die Richtung Reinhard May, Klaus Hoffmann, also jetzt deutsche Chansonnier geht.
Ja.
Also durchaus mit einem Intellektanspruch und auch mit keiner so einfachen Melodie.
Also ich finde auch nicht, dass Rolf, ja? dass der
Rolf.
Blöde oder
Sie
dumme...
Sie nennt ihn Rolf?
Ich nenne ihn Rolf.
Ja.
Herr Zukowski.
Ja, gut, ja. Rolf?
Ich finde auch nicht, dass er dumme Musik gemacht hat. So das, woran ich mich erinnere. Ich habe jetzt nicht bewusst noch mal irgendwie alle Musik von ihm durchgehört, aber ich erinnere mich
auch
an viele Sachen.
CD-Box kannst du dir anhören. Sind ein bisschen zerschlissen, weil die Kinder die sehr oft hören.
Ja.
Genau, also da kann meine Tochter viel mitsingen. Lustigerweise, wenn man meine Tochter fragt, sagt sie, alle meine Entchen.
Hat er das mal gesungen?
Nein, aber Alle meine Entchen ist quasi ihr Lieblingslied, sagt sie. Wenn ich jetzt sage, also das ist auch ganz interessant, wenn wir vom Thema eingängige Melodien sprechen, dass ihr würden ganz viele einfallen, so, aber es geht ja letzten Endes gerade auch dann, es geht ja um eine Spontaneität. Und wenn ich jetzt meine Tochter frage, was ist denn dein Lieblingslied? Wenn sie nicht nachdenkt, sagt sie halt irgendwie Alle meine Entchen. So.
Ja.
Ganz interessant.
Vielleicht auch, weil es so ein klassisches Ding ist, was ihr einfach schnell in den Kopf kommt.
Alle meine Entchen ist aber auch wirklich ein krasser Evergreen. Also ich muss auch zugeben, dass mit Alle meine Entchen verbinde ich auch sehr viel. Also es ist eigentlich ein All-Time immer dagewesenes Lied. Ich weiß gar nicht,
von wem das ist. Gibt es eine schöne Interpretation? Hat das irgendjemand mal wirklich schön interpretiert?
Weiß ich nicht. Müsste man mal nachschauen.
Also ich kenne das nämlich nicht. Irgendwann habe ich nur festgestellt.
Alle meine
Entchen? Ich kenne Alle meine Entchen. Ich kenne keine schöne Interpretation. Ich habe mich aber auch noch nicht intensiv umgeschaut. Ich habe nur irgendwann dann festgestellt, dass es natürlich auch noch mehr Strophen gibt als die erste, aber alle können immer nur die erste Strophe.
Alle meine Entchen ist übrigens, also in diesem Buch, das Liederbuch, steht ja immer Text und Melodie. Also weiß ich nicht, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, Ernst Anschütz hatten wir besprochen.
Ja.
Summ, 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 Hoffmann von Fallersleben, Ringelringel, Reihe ist aus des Knaben Wunderhorn. Und bei Alle meine Entchen steht in der Tat einfach nur Volkslied.
Volkslied, dann weiß man es scheinbar nicht.
So.
Ja.
Interessant.
Schön, dass es sowas gibt.
Was singe ich vor?
Was singst du vor? Ja, das interessiert mich.
Also grundsätzlich erzähle ich Geschichten.
Ja. Abends? Liest du auch vor?
Nein, ich freestyle.
Du freestylst?
Ja.
Das ist cool. So wie hier ja auch so ein bisschen.
Genau.
So, mein Vater hat mir mal vorgelesen.
Manchmal ist es schwer
zu
freestylen, weil ich weiß dann immer schon vorher, dass ich eine Geschichte erzählen muss. So, also wir sind da so ein bisschen turnusmäßig, meine Frau und ich, was das Schlafenlegen betrifft.
Ja.
Und die wird dann gerne verlangt. So, Papa, erzähl uns eine Geschichte. Und das wird dann aber gerne so gegen 17 Uhr oder so verlangt. Dementsprechend habe ich dann noch so ein paar Stunden Zeit, mir so grob ein paar Gedanken zu machen. Und manchmal ist man in Stimmung und manchmal ist man nicht in Stimmung, und weil die muss auch lustig sein, natürlich. Aber ich singe in der Regel eigentlich oft Blalilu zum Einschlafen.
Haben meine Eltern auch viel gesungen?
Auch interessant, ist das pentatonisch?
Nee, ist nicht pentatonisch.
Whatever. Ich bin manchmal, wenn ich in so eine Schleife komme, singe ich auch gerne. Sehr interessant, wir haben meine Spieluhr als Kind gehabt. Also, also als meine Kinder Babys waren.
Ja.
So zum Aufziehen, ne?
Ja.
Wo dann auch irgend so Lali rauskommt.
Ja, kenne ich. Ich habe meine immer noch. Charlie.
Die ist bei uns dann zerstört worden irgendwann.
Nilpferd.
Und wir hatten lustigerweise ein Küken geschenkt bekommen als Spieluhr mit Somewhere Over the Rainbow drauf.
Schön.
Was ich eigentlich irgendwie, was ich so ein bisschen deplatziert fand als Kinderlied oder als Schlaflied, weiß ich nicht. Aber schön. Also.
Ja, aber man kann es ja auch umdeuten, ne? Das Wunderland, in das Alice dann entführt wird, so ein bisschen als Schlafland.
Ja, also diese Melodie, diese.
Nicht Alice, wie heißt sie?
Shirley MacLaine, nein, was ist denn das? Das ist doch ein Musical, oder?
Das ist ein Musical, warte, basiert, das ist der Zauberer von Oz.
Ja. Ist es der Zauberer?
Ich habe das Buch da, die kleine Dorothy, genau,
ja.
Dorothy mit ihrem Hund.
Jedenfalls singe ich das auch, und ich versuche aber manchmal, um mir persönlich einen leichten Spaß daraus zu machen, singe ich aber auch Parsival oder Tannhäuser.
Schön.
Oder gerne auch Näher, mein Gott, zu dir, weil das auch so eine schöne Melodie hat.
Na, 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 na,
na. Oder auch zum Beispiel Puff, der Zauberdrache, finde ich auch ganz lustig. Wobei ich dann immer nicht weiter weiß. Ich weiß immer nur, Puff, der Zauberdrache lebte am Meer. Und dann weiß ich immer nicht weiter. Und dann denke ich mir daraus sozusagen einen Text aus.
Ja.
Zum Beispiel, da, doch, er hatte es nicht leicht, denn er war Veganer oder so. Und das finden die dann lustig. Interessanterweise ist es völlig klar, dass Kinder mit 7 und 5 in der heutigen Gesellschaft wissen, was vegan ist.
Ja.
Gar nicht hinterfragt. Oder so. Wir waren halt neulich bei Bekannten oder Arbeitskolleginnen meiner Frau und die mit unseren Kindern und die meinten, oh, wir haben jetzt gar keinen Saft da, sondern halt nur Ingwer-Tee.
Ja.
Und meine Kinder meinten halt so, ja, ist doch super, wir trinken hier keinen Saft, sondern nur Ingwer-Tee. So. Und die waren etwas älter, also bisschen anders sozialisiert und hatten halt noch so diese Idee, Kinder trinken nur Saft.
Ja, weil es süß so. Und lecker
aber ist. Aber heutzutage trinken Kinder Ingwertee.
Ich habe immer Schorle bekommen, weil Saft selber war zu zuckerhaltig.
Mhm.
Und dann war immer das Schorle mit so ein Drittel Saft, zwei Drittel Wasser. Und dann, also es war auch immer der trübe Apfelsaft. Also es musste auch der trübe sein, nicht irgendwie sowas Geklärtes.
Oder ja,
sowas.
Hat man immer irgendwie, haben wir auch angefangen. Und aber dann ist, also ich meine, dann so ab Schulalter ist das dann eh nicht mehr steuerbar, sagen wir es mal so.
Das stimmt, das sowieso nicht.
Jedenfalls, oder darüber können wir darüber diskutieren, ob Steuern da wirklich auch sinnvoll ist. Und pädagogisch wertvoll.
Ja,
zu den Liedern. Also Parsifal Tannhäuser, also es ist ganz interessant auch zu sehen, dass durchaus ich der Meinung bin, das ist jetzt ein sehr marxistischer Ansatz.
Lass hören.
dass letztlich das, was man sozusagen als Person, als Vater, Mutter, einem Kind vorgibt, letztlich auch man natürlich implementiert. Also ich glaube nicht an eine Naturgestalt in irgendeiner Art und Weise. Und es geht darum, dass Kinderlieder einfach sind. So, und dass natürlich jetzt meine Tochter jetzt kein... Also in Tannhäuser-Ouvertüre würde sie vielleicht auch hinkriegen. Aber dass es letzten Endes darum geht, dass diese Melodie nicht... Also meine Kinder sind nicht deswegen irgendwie... Sie lehnen die nicht ab oder sie begreifen die halt in irgendeiner Art und Weise nicht. Also es ist sozusagen immer, also die Idee zu sagen, Kinderlieder müssen einfach sein, weil Kinder halt auch einfach sind, ist eine These, die ich nicht zu 100% stützen kann.
Ja, ich glaube, wenn sie einfach sind, dann ist es für Kinder leichter, sie nachzusingen. Mhm. Also wir haben jetzt so ein bisschen den musikpsychologischen Teil mal so ein bisschen ausgeklammert. Ja. Aber ich habe vielleicht so ein paar ganz kleine...
Ja, da können wir ja dann, das ist ja ein schönes Ende, oder ich meine, oder wolltest du noch was zu Kinderliedern?
Was du nee, nicht so super viel. Ich könnte jetzt noch, ich unterrichte ja auch an der Musikschule.
Aber da können wir ja in die Richtung noch mal gehen. Genau. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ganz kurz können wir noch machen.
Wir sind heute so ernst ziehen.
Wir sind heute so ernst. Es liegt am Wetter.
Ja,
wir sind beide sehr wetterfühlig.
Ja, definitiv.
Und
es ist
letztes Mal hat die Sonne hier reingeschienen und jetzt schauen wir nach draußen und es liegt einfach mal Schnee.
Ja, und es ist relativ spät im Jahr schon fortgeschritten. Bitte, Sien, erzähl uns über...
Ich fasse es nur ganz kurz. Ja? Also zu unterschiedlichen Altersstadien gibt es Untersuchungen, was Kinder dort musikalisch irgendwie schon begreifen können. Weil es ja tatsächlich so ist, wenn Säuglinge auf die Welt kommen, dann sind die zu Beginn sehr synästhetisch veranlagt, weil die einzelnen Sinne noch nicht stark voneinander getrennt sind. Das entsteht dann erst im Alterungsprozess. Mit 3 Monaten kann ein Kind allerdings schon die Artikulation eines Aussagesatzes der Mutterstimme erkennen als Aussagesatz und mit 5 Monaten differenzieren von einem Fragesatz. So, da gibt es Studien zu.
Ja, ja, ja.
Und,
kannst du auch alles bei Remo Lago nachlesen?
Kann man alles nachlesen. Und generell lernt natürlich jeder Mensch sein ganzes Leben lang sowieso alles, aber auch so etwas wie musikalische Fähigkeiten.
Ich finde, und entwickelt
das auch, da seinen Horizont. Das ist sehr wichtig. Das ist mein Bildungsauftrag. Lernt euer Leben lang.
Ich finde, bei der Grunge-Sendung sind mir auch ganz tolle Bonbons von dir eingefallen, aber ich finde auch den Satz, Sowieso, was hast du gerade gesagt? Generell lernt man sowieso sein Leben lang alles. Finde ich auch eine super Aussage von dir.
Ja, 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 der ist sehr offen, der ist sehr unspezifisch.
Wir sitzen hier auch und lernen. Also ich lerne schon auch, gerade jetzt hier.
Ich lerne auch. Dankeschön. Und mit 10 Jahren allerdings geht man davon aus, dass 95% der Enkulturation abgeschlossen sind. Mit 5 Jahren kann man schon...
Erstaunlich.
Ich gehe jetzt rückwärts. Ne? Mit 5 Jahren kann man schon zwischen Dur und Moll unterscheiden.
Und das finde ich interessant.
Ja, vorher fällt das Kindern sehr, sehr schwer, dazwischen zu unterscheiden. Es ist auch, man hat ja lange Zeit versucht herauszufinden, dass es irgendwie was Natürliches ist und mit
Tierlaufen
argumentiert.
Ja,
aber es ist sehr stark kulturell geprägt.
Deshalb bin ich vielleicht auch so ein Freak geworden, weil ich schon im Bauch meiner Mutter halt irgendwie den Dobbs Boogie hören musste oder so.
Mit 2 bis 4 Monaten sind Säuglinge dann auch schon in der Lage, zwischen Konsonanten und dissonanten Klängen zu unterscheiden.
Siehste,
was auch immer dann als Konsonant und dissonant definiert
das
wird.
Das ist dann wieder das Count Basie-Arrangement, was mich geprägt hat.
Ja, vielleicht. Und ganz prinzipiell ist aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig irgendwie mal zu erwähnen, weil es für uns total klar ist, für viele glaube ich aber nicht, jeder Säugling ist kompatibel für alle Arten musikalischer Skalen, alle Formen musikalischer Ausprägungen. Und alles, was sich dann entwickelt, ist zu einem großen Teil kulturelle Prägung.
Na klar, da sind wir ja dann auch wieder irgendwie bei dem Topball, was wir halt am Anfang besprochen haben, mit diesem bürgerlichen Ideal irgendwie.
Genau.
Dass das Kind, was für Elise spielen muss, oder es gibt ja dann auch immer noch verbreitet Studien, die wahrscheinlich Beobachtungsstudien sein werden, die ja sagen, irgendwie Kinder, die Beethoven hören, sind schlauer als die, die Metallica hören oder irgendwie so. Und das ist natürlich sehr, also ich halte das für großen Quatsch.
Ja, so. Ich finde es auch sehr, sehr problematisch zu sagen, man schickt Kinder zum Musikunterricht oder zu irgendwas Vergleichbarem, um sie zu bilden. Ich finde,
wenn sie es nicht wollen.
Wenn sie es nicht wollen. Ich finde, das Hauptargument, weshalb jemand ein Instrument lernt oder zur musikalischen Früherziehung geht oder so etwas, sollte nach wie vor darin liegen, dass ein Kind Freude daran hat.
Richtig.
Dass ein Kind Spaß hat. Eltern, wenn eure Kinder keinen Bock haben, Klavier zu lernen, weil sie lieber Fußball spielen, dann schickt sie zum Fußball.
Das macht eigentlich wahrscheinlich mehr Sinn.
Das macht mehr Sinn,
so.
Auf jeden Fall.
Oder
lass sie das Instrument wechseln. Vielleicht wollen sie doch E-Gitarre spielen. Vielleicht können sie da mehr draus holen.
Bekannten gehabt, der hat mir mit 17 erzählt, er hatte eigentlich nur angefangen, E-Gitarre zu spielen, weil er an Frauen interessiert ist.
Ja.
Das war dann wahrscheinlich.
Das war Lemmy Kilmister.
Nein, das war ein Bekannter von mir. Das war dann wahrscheinlich mein Fehler, weil ich halt Fagott gespielt habe, dass das mit den Frauen nicht so funktioniert hat. Ich fand es sehr einleuchtend mit 17, ne? So, wenn man da auf der Bühne. Wie auch immer. Aber das hat dann, also es gibt dann also auch soziokulturelle Gründe, will ich damit sagen.
Oder ja,
pubertäre Gründe.
Pubertäre Fantasien.
Fantasien, warum man Rockstar werden will.
Genau.
Was auch völlig legitim ist. Also so, wenn finde ich, warum nicht? So, wenn ein armer, einsamer, ungeliebter junger Mann, der gerne auch angehimmelt werden möchte von irgendwem, dann darf er ja auch deswegen Gitarre lernen. Wie gesagt, als Fagottist war das immer so mittelattraktiv. Aber gut, so viel dazu. Aber genau, es geht aber darum, dass letzten Endes, wie gesagt, also jetzt irgendwie über den, also ich würde schon sagen, dass mich diese Melange zwischen Beethoven, Wagner, Bruckner, Tchaikovsky und den Rolling Stones, den Beatles und Simon und Garfunkel eigentlich ja dann sehr früh auch geprägt haben und letzten Endes halt auch das gemacht haben, zu dem, also das hat mich auch einfach so weit sozialisiert, dass ich zu dem geworden bin, der ich heute bin.
Ja.
Und in sehr frühen Jahren schon.
Das ist sehr schön. Ich musste mir sehr, sehr vieles erarbeiten.
Ja.
Also ich bin dann mit meiner ersten Freundin zu klassischen Konzerten gegangen, weil die nämlich klassische Pianistin war. Und ich habe selber auch klassischen Klavierunterricht gehabt und ich habe klassischen Gesangsunterricht gehabt und habe mir das aber alles über die Jahre sehr bewusst auch angeeignet. Ich habe dann mit so 16 angefangen, mich für Jazz zu interessieren, habe dann auch den Gitarrenlehrer gewechselt und bin zu einem Jazzer gefahren und habe halt dann nur Jazz mit dem gemacht und habe dann auch eine Zeit lang ganz, ganz viel Jazz gespielt und dann irgendwann wieder gesagt so, ja, nee, ich möchte aber auch wieder auf eine Bühne gehen und richtig performen und nicht da stehen und meine Skalen runterspielen.
Jetzt, richtig. Aber das ist ganz interessant, ne? Also ich meine, da geht es jetzt nicht um Kinderlieder, sondern jetzt sind wir gerade so ein bisschen bei diesem pädagogischen...
musikalischer Biografie, musikalische Sozialisation.
Punkt, dass natürlich irgendwie Kinderlieder auch, also ich meine, wie sehr bleiben die dann in Erinnerung, abgesehen
von
so
stark.
Alle meine Entchen?
Ganz stark. Ich kann immer noch Lieder aus der Grundschule singen. Ich kann aus meiner Teenagerzeit ganz, ganz viele Texte noch. Und danach wird es dann aber irgendwann schwer. Also
bei mir war es dann halt mehr so STS Go By. Was ja auch sehr einfach ist. Also was man sich als Kind dann auch, was auch wieder in vielen Kategorien musikalisch per Definition auch als Kinderlied verkauft werden kann. So.
Also,
naja, also ich meine, aber es ist trotzdem ein sehr simpel gestricktes Lied, will ich damit sagen. Ne?
Das stimmt.
Und natürlich, wie gesagt, Reinhard May hat mich auch sehr geprägt, wurde sehr viel gehört bei uns. Das hat ja auch, also wie gesagt, alles, was so diesen Chansonnier-Bereich geht auch. Was ich ganz interessant finde, in dem Zusammenhang, was ich noch sagen wollte, ist, ich stelle mir das sehr interessant vor, wie letztlich auch aus so einer soziologisch-musikwissenschaftlichen Perspektive, wie sehr das halt letztlich meine Kinder prägt, ne?
Ja,
dann im Nachhinein
das betrachtet. Das setzt sich fort.
So. Also wie sehr man halt irgendwie, wie ich das so in einem Alter von 8 und 7 und 5, dass sie halt ja letztlich konfrontiert werden mit Musiken aus meiner Anlage. Und die halt letztlich auch, also ich zum Beispiel, es gibt andere Menschen, andere Familien, die sehr stark Kinderlieder fixiert sind.
Und du machst das halt nicht.
Und ich höre halt Black Sabbath.
Genau, und das darf dann auch den Sohn hören. Das funktioniert ja auch bei Kindern. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass die so offen sind für ganz, ganz viele Sachen.
Genau.
Manche Sachen verstehen sie dann vielleicht nicht oder manche Texte verstehen sie nicht. Da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch.
Aber sie singen sie trotzdem nach, was dann wiederum, wie ich bereits erwähnte, was dann immer sehr lustig ist.
Ich kenne das mit Hip-Hop-Texten, dass manche dann so die...
Große Beginner-Fans, meine Kinder.
Ja.
Sehr stark. Müssen sie immer wieder hören, singen sie gerne mit. Und jetzt und
haben Beginner geht ja noch.
Die neue, ja, wie gesagt, da gibt es so auch ein paar Sachen, wo ich dann, die ich vorskippe, die dann doch ein bisschen too much werden. Aber es geht auch relativ schnell, ne? Also meine Tochter hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Und ich hatte mir jetzt die neue Isolation Berlin gekauft. Und da gibt es ein Lied, das heißt Antimaterie.
Ja.
Und das ist halt nur eine Textzeile, wo es darum geht, und ich weiß, du sehnst dich so sehr danach, zu lachen, zu jauchzen und zu scherzen, doch du trägst Antimaterie in deinem Herzen, das ist der Refrain.
Ja.
Und das lief halt so vielleicht irgendwie 2, 3, 4 Mal und es dauerte halt keine 10 Minuten. In einem anderen Kontext saßen wir im Auto und meine Tochter sang halt diese Zeile. So, also ich habe die sozusagen, ich habe nicht bewusst wahrgenommen, dass diese sie gehört hat, aber sie hat die halt relativ schnell gleich behalten.
Mhm.
So. Ja, so sollte man sich mal merken, was man so alles so erzählt.
Wenn Kinder sind da super schnell. Kinder hören super zu, besser als man immer denkt.
Ja, gefährlich. So und durch Wände. Aber wie gesagt, es ist schon interessant, wie sehr das halt prägt. Und deshalb würde ich schon sagen, dass man da pädagogisch auch vielseitig an die Sache rangehen kann.
Ja.
So. Aber es haben sich, abschließend gesagt, wirklich so diese Volkslied-ähnlichen Stücke, inklusive Alle meine Entchen, haben einfach Jahrhunderte überdauert.
Haben immer noch, gibt es immer noch, sind immer noch die Klassiker.
Ich
würde, bevor wir jetzt zu unserem allerletzten Schlusswort kommen, noch unsere letzte Kategorie kurz einführen. Wir nominieren das schlechteste Stück, die schlechteste Musik.
Richtig schlecht.
Und ich habe vorhin schon gesagt, ich nominiere als schlechtestes, es ist kein Kinderlied, ich nominiere die Schlümpfe. Und zwar diese grauenhaften CDs aus den 90ern, muss das gewesen sein, meine Kindheit, wahrscheinlich gibt es die immer noch, wo irgendwelche Leute mit hochgepitchten Stimmen Poplieder dann so nicht übersetzen mit deutschen Texten singen, die dann zu den Schlümpfen passen. Glaube, also ich erinnere mich vor allem an Blue Daben Die Daben Die, aus dem dann im Refrain immer wurde Blau-Weiß Daben Die Daben Die. Also weil die Schlümpfe blau sind und weiße Kleidung tragen, ne? Außer Papa Schlumpf, der trägt rot.
Stimmt.
Und ich nominiere als schlechteste Kinderlieder nominiere ich die Schlümpfe.
Ja, ich habe jetzt versucht, mir auch Gedanken zu machen, weil ich habe so viele schlechte Kinderlieder in so vielen schlechten Kinderserien gesehen. Also es ist ganz interessant, ich würde da gerne mal ein bisschen
ausholen. Stimmt, die ganzen Fernsehmelodien haben wir nicht besprochen.
Und es ist teilweise so, dass ganz interessanter Qualitätsunterschied ist, was mir aufgefallen ist, wenn es von Disney produziert wird.
Ja.
Versucht man das immer so ein bisschen musicalhaft, ob das jetzt irgendwie die Garde der Löwen
oder... Das ist oder, ja die amerikanische Tradition auch, ne?
Mickey Mouse oder Vampirinha ist...
Anna und Elsa.
Ja, genau. Das ist sozusagen, also auch alle Disney-Serien, die zumindest über Disney gelabelt sind, haben den Anspruch, und auch in der Synchronfassung, den Anspruch, sich zu reimen und auch haben einen gewissen Qualitätsanspruch, sagen wir so. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch drauf komme, aber es gibt auch wirklich Jingles, Kinderlieder, also Eingangsmelodien, wo ich halt wirklich manchmal vom Fernseher sitze mit meinen Kindern und dann halt wirklich auch dann zu meiner Frau sage oder einfach auch mit mir selbst schimpfe, mache ich auch oft, wo ich mich hinstelle und denke so, was machen die denn da? Also das reimt sich nicht und es ist halt einfach nur Nonsens.
Ja.
So. Also da gibt es wirklich auch, also ich meine, wir reden über Rolf Zukowski, das ist ja wirklich, das ist
Kunst. Das ist
ja
Hochkultur.
Ja. So, und es gibt, also ich habe da, es gibt da wirklich Lieder, ähnlich wie die Schlümpfe, was du erwähnt hast, die wirklich keinerlei Sinn ergeben und einfach nur wirklich grob verblöden. Also gerade wo wir jetzt darüber gesprochen haben, wie auffassungsnah Kinder halt letztlich sind, es ist sehr erstaunlich, was da für Nonsens verbreitet wird. Also wo dann auch wirklich dann die Kinder sagen, es ergibt ja keinen Sinn. Also ich meine, ich musste mich halt irgendwie, also alleine die Textzeile von Backe, Backe, Kuchen.
Der Bäcker hat gerufen?
Nein, und zwar, also ja, der Bäcker hat gerufen, ja, absolut. Ist das jetzt...
Textsicher wie eh und je.
Ist das jetzt hier
ich führe das Lied sonst weiter, bis du es gefunden hast.
Nee, warte, 20. Alleine wie lange ich mich mit meinen Kindern über die Textzeile Safran macht den Kuchengel.
Das heißt gelb muss. Eigentlich. Ne?
Genau. Ja. So, also und das, also und wenn ich dann höre, was für ein Schwachsinn da teilweise von sich gegeben wird, in Kindern, die dann die konsumiert werden.
Ja.
Also ich meine, Kinder sehen viel Schwachsinn und auch Kinder lernen, gerade was Konsum betrifft, relativ schnell auch zu filtern. So, das ist ganz lustig, weil, also gerade wenn es um Lieder geht, aber da kommt dann wieder der Musikwissenschaftler in einem durch, das bricht mir dann das Herz. Also das dann so, da reg ich mich dann auf und sage, wie können denn die armen Kinder
das so Schwachsinn verstehe ich.
Hören?
Das verstehe ich gut. Da gibt es auch tatsächlich viel Schwachsinn. Aber hast du ein konkretes Beispiel?
Leider nicht.
Dann nominier ganz abstrakt alle schlechten Kinderserien-Jingles.
Alle schlechten Kinderserien-Jingles, die möglicherweise aufgrund von schlechter Übersetzung, wenig Muße, einfach so dahin produziert wurden.
Ja, gehe ich d'accord.
Gut.
So.
Sind wir fertig.
Sehr schön. Das waren unsere schlechtesten Kinderlieder. Ein kleines Schlusswort?
Nö, war doch
mal heute wie fandst du die Sendung?
War sehr informativ.
Ich fand auch, wir waren ganz gut vorbereitet, fand ich. Und es war so die Mischung aus bisschen vorbereitet, bisschen Primärquellen mitgebracht.
Ja.
Ganz toll. Und eigene Erfahrung. War, glaube ich, ganz ausgewogen.
Wollen wir uns noch ein bisschen mehr loben jetzt zum Ende? Wir machen jetzt Schluss.
wir machen Schluss.
Herzlichen Dank. Es gibt wie immer eine Literaturliste und eine...
Eine kleine Playlist
vielleicht. Eine kleine Playlist dazu.
Genau.
Ja.
Supi, dann noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.